Wie im Himmel, so auf Erden, habe ich die Predigt heute überschrieben und ihr seht da ein Fragezeichen am Ende. Mit Frage, wie ist das denn eigentlich mit Himmel und Erde und mit dem, was Gott tut? Matthäus 6, Vers 10, ihr werdet es direkt erkannt haben, das ist ein Auszug aus dem Vater Unser. Ihr findet dort auch im Sonntagsbrief das in der ökumenischen Fassung. Das ist also die Einigung der Kirchen in Deutschland, gesagt haben, wenn wir miteinander Vater Unser beten wollen, dann tun wir das in dieser Art und Weise. Ich will es uns auch gar nicht vorlesen. Wir werden das heute im Laufe des Gottesdienstes auch noch beten. Ganz unten seht ihr, dass die letzten beiden Zeilen, der letzte Satz, in eckigen Klammern gesetzt ist. Das ist immer auffällig, wenn sowas ist. Tatsächlich, dieser denn dein Reich ist das, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das wurde später hinzugefügt. Man weiß nicht genau wann, 100, 150 nach Christus. Irgendwann hat das jemand dazu geschrieben, weil er wohl das Gefühl hatte, irgendwie fehlt da noch was. Da muss noch etwas ergänzt werden und dann ist das nach und nach auch in die Bibeln eingefügt worden, bis wir das in diesem Jahrhundert erst wieder herausgefunden haben. Der Abschreiber, wer immer das war, keine Ahnung, wer das gemacht hat, der hat sich bei dem, was er da hinzugefügt hat, an 1. Chronik 29, 10 bis 11 angelehnt und das dort mit aufgenommen, sagte, das passt da gut und es passt tatsächlich gut. Ich will uns das mal vorlesen, diese beiden Verse aus 1. Chronik 29. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und David sprach, gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Da sind viele Stichworte, die im Vater Unser wieder auftauchen, Himmel und Erde und dein ist der Name und die Ewigkeit und was Gott alles zugesprochen wird. Es ist eine gut gewählte Ergänzung, weil hier die Themen des Vater Unsers auftauchen. Es geht nämlich darum, dass Gott König ist, dass er gelobt wird und es geht, was wir dann im Weiteren sehen werden, auch um den Tempel. Denn diese Verse hier aus dem 1. Chronik 29 sind in dem Zusammenhang, als David die Baupläne des Tempels erstellt hatte und sie an seinen Sohn Salomo übergeben hat. Alle Bibelinsider wissen, David sollte den Tempel selber nicht bauen, weil er zu viel Blut an den Händen hatte. Das sollte dann sein Nachfolger, also sein Sohn Salomo, machen. Und in diesem Zusammenhang, wo David also die Tempelbaupläne dem Salomo übergibt und damit auch das Königtum übergibt, da ist dieser Lobpreis. Also die Stichworte, Gott ist König und der Tempel, die werden uns jetzt im Laufe der nächsten Zeit noch begegnen. Das Vaterunser jetzt heute Morgen auszulegen, das maße ich mir jetzt hier nicht an. Es gibt ganze Bücher, die darüber geschrieben werden, darüber werden Bibelwochen veranstaltet, also das können wir jetzt nicht heute Morgen machen, aber so ein paar kleine Hinweise. Es geht los mit dem Vaterunser im Himmel, genau, ich habe jetzt den letzten Vers weggelassen, genau diese Zusatz, den lassen wir zur Seite. Vaterunser im Himmel, damit geht es los. Also der Blick nach oben wird gerichtet. Wenn wir das beten, richten wir uns auf Gott aus. Er ist der, den wir hier anbeten, zu dem wir kommen. So wie wir das gerade auch schon in der Anbetungszeit gemacht haben. Wir beginnen also bei Gott und sprechen ihm das zu, wer er ist. Und dann landen wir immer mehr bei uns selber, das täglich Brot gib uns heute, also wir brauchen das, was wir im Alltag brauchen. Dann geht es um die Beziehungen miteinander, vergib uns unsere Schuld, also zwischen Gott und uns, aber auch die Beziehungen untereinander, wie vergeben wir unseren Schuldigen. Und dann landen wir sozusagen ganz unten. Am Ende landen wir beim Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es beginnt also bei Gott im Himmel und endet im Grunde nicht nur in unserem Alltag, nicht nur in unseren Beziehungen, sondern in der Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben. Dieses Böse dort ist auch im Original, im Griechischen, wie das uns überliefert wurde, offen, was damit gemeint ist. Es kann das Böse meinen, es kann den Bösen meinen. Also es kann den Teufel meinen, bewahre uns, erlöse uns von dem Teufel, dem Satan. Es kann aber auch meinen, dass wir das erfahren, dass es Böses gibt in dieser Welt, ohne dass das personal festgemacht werden muss. Ich habe mich gefragt, wo ist die Verbindung, wo ist das Scharnier zwischen diesen beiden? Also zwischen dem, dass wir bei Gott oben im Himmel beginnen und wir landen schließlich beim Bösen. Wir landen bei der Welt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Das Scharnier ist dieser zweite Satz schon oder dieser zweite Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da haben wir also diese beiden Seiten in diesem Satz drin. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn hier Jesus uns anweist, darum zu beten, dass das Reich Gottes kommen soll, dann meint das die Königsherrschaft Gottes. Es geht um Gott ist König. Und Gott ist König dort oder die Königsherrschaft Gottes wird dort erfahren, wo Gott regiert, wo Gott der Herr ist. Oder anders gesagt, wo der Wille Gottes geschieht. Deswegen dieser Bitte gleich hinterher, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es geht also darum zu beten, dass Gottes Wirklichkeit in dieser Welt erfahrbar wird. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das wollen wir uns, diesen einen Satz wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Dass der Wille Gottes im Himmel geschieht, davon gehen wir mal aus. Das können wir nicht überprüfen, da haben wir keinerlei Zugang, keinerlei Ahnung, wir wissen auch gar nicht, was und wie und wo genau, aber wir gehen mal davon aus, dass Gott dort, wo er ist, Himmel meint Gottes Gegenwart, Gottes Wirklichkeit, dass dort natürlich sein Wille geschieht. Die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen, ist, wie ist denn das auf Erden? Wie passiert denn der Wille Gottes, wie geschieht denn der Wille Gottes auf Erden? Also so, wie wir das erleben. Das Himmel können wir glauben, und tun wir auch, dass dort der Wille Gottes geschieht, aber dass der Wille Gottes auf Erden geschieht, das ist gar nicht so einfach zu glauben. Jedenfalls geht mir das so. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir geht das so, dass das nicht so einfach zu glauben ist, wenn ich die Nachrichten anmache, wenn ich schaue, was so in der Welt los ist, wenn ich erfahre, vielleicht im eigenen Leben, was so los ist. Wo kristallisiert sich denn da der Wille Gottes heraus? Jesus hat das mal sehr genau analysiert, wie diese Welt geschaffen ist. Ich habe hier ausgesucht Lukas 22, 24 bis 26. Ich könnte auch andere Verse wählen, wo er Ähnliches gesagt hat. Es kam unter den Jüngern ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige üben Macht über ihre Völker aus und die Tyrannen lassen sich sogar Wohltäter des Volkes nennen. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Hier sind zwei wichtige Hinweise. Zum einen, dass Jesus die Welt wahrnimmt, wie sie ist. Also er tut nicht so, als wären wir schon im Himmel. Er stellt fest, wie das mit den Mächtigen ist. Und ich glaube, es hat sich seit diesen 2000 Jahren in keiner Weise geändert. Die Mächtigen, die Regierenden, ob sie nun Diktatoren sind oder ob sie durch demokratische Prozesse an die Macht gekommen sind, nutzen jedes Fitzelchen Macht, was sie kriegen können. Also das, und nicht nur zum Wohl des Volkes, für den sie da sind, sondern zuerst auch zum eigenen Wohl. Und die Diktatoren lassen sich sogar noch Wohltäter des Volkes nennen. Das ist etwas, was mich immer so wundert. Also wenn ich nach Nordkorea schaue oder Syrien oder wo immer diese Menschenverächter und Mörder ihres Volkes wohnen, die lassen sich dann auch noch als Wohltäter feiern. Warum eigentlich? Haben die doch gar nicht nötig. Könnten doch sagen, ich bin der Schlechter meines Volkes, Hauptsache mir geht's gut. Aber das scheint wohl keiner auszuhalten. Also da hat sich nichts dran geändert. Es ist immer noch so. Überall, wo wir hinschauen. Die Mächtigen üben ihre Macht über ihre Völker aus und bringen viel Leid über die Menschen. Und dann sagt Jesus als zweites, bei euch muss es anders sein. Er sagt, ihr in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft der Nachfolger, da muss man auch mit Macht umgehen. Das gehört dazu. Ohne Macht, kann das dann auch Vollmacht nennen, wie auch immer, geht's gar nicht. Er spricht hier von Führenden. Sowas soll es geben und muss es geben. Aber die Frage, in welcher Weise wird das ausgeübt? Der soll unter euch sein wie einer, der dient. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann sagt Jesus von sich selber, dass er einer ist, der dient. Er hat ja alle Macht, alle Vollmacht gehabt, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem ist er als einer, der dient. Und nicht nur einer, der das mal so macht, so fußwaschungsmäßig, sondern der uns so weit gedient hat, dass er sogar ans Kreuz gegangen ist für uns. Der also diesen Weg erniedrigt sich bis zum Kreuz gegangen ist. Jesus ist der, der gedient hat. Und daran sollen wir uns orientieren. Das ist die Herausforderung, in der wir leben, dass wir merken, wir beobachten diese Welt, wie sie ist, mit allen Abgründen. Und wir können in der Gemeinde eine Gegenkultur leben. Mir fällt es immer besonders schwer, wenn ich beobachte, in manchen Ländern kann man das ja durchaus sehen, wenn sich bis heute Christen und die Mächtigen verbinden, wenn sich Christen vor den Karren spannen lassen und dann mitmachen, dort wo die Mächtigen ihre Macht gebrauchen, das dann noch christlich sanktionieren, da fällt es mir immer besonders schwer, das auszuhalten, das überhaupt mitzubekommen. Also, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, wie ist das mit uns hier auf Erden? Wo geschieht da der Wille Gottes? Ich habe euch jetzt gerade einen Blick durch meine Brille werfen lassen, nicht die hier, sondern eine ideelle Brille. Also, ich habe euch gesagt, was mir so an Gedanken kommt, wenn ich diesen Vers lese. Dass ich mir Gedanken darüber mache, wie ist das mit den Mächtigen in dieser Welt, wie ist das mit uns in der Gemeinde, wie ist das mit Christen und Macht. Du hast vielleicht ganz andere Gedanken, wenn du diesen Vers liest. Du kommst vielleicht auf ganz andere Ideen. Und so ist das, wenn wir Bibel lesen, gibt es kein objektives Bibellesen, sondern es gibt immer nur das Bibellesen, was ich mitbringe, was mich im Moment beschäftigt, wie ich geprägt bin. Vielleicht, ich lese Bibel anders, wenn ich einen Trauerfall in der Familie habe oder in Schwierigkeiten bin oder wenn ich gerade, was weiß ich, werde ich jetzt nicht heiraten sollte oder so, dann werde ich Bibel anders lesen. Auf einmal springen mir ganz andere Bibelverse ins Gesicht. Also wir lesen Bibel immer mit einem Vorverständnis. Wir lesen, haben immer eine Brille auf. Und das ist die Herausforderung bei Bibelauslegung, dass wir das ins Miteinander bekommen und dass wir uns darüber austauschen. Was kommt dir, was ist dir wichtig? Es gibt keine objektive Bibelauslegung in dem Sinne. Es gibt objektive Bibel, die ist uns gegeben, die ist uns vorgegeben. Und das merken wir auch, wenn wir uns diesen Vers noch etwas genauer anschauen. Er ist ja in einer bestimmten Zeit gesagt worden von Jesus. In eine bestimmte Kultur hinein. Ich habe hier das mal genannt, die jüdische Welt zur Zeit Jesu. Das, was uns so als Menschen Orientierung gibt, ist Raum, Zeit und Materie, also das, was man so anfassen kann, was man wahrnimmt. Und das haben die Menschen damals in einer ganz bestimmten Weise wahrgenommen. Und ich habe extra geschrieben, jüdische Welt, weil sich das jüdische Weltverständnis grundlegend unterschieden hat von dem der sonstigen Völker drumherum. Wir hatten ja gerade Ägypten und die Römer, die wurden ja gerade reichlich genannt. Die haben die Welt anders wahrgenommen. Ich nehme das mal mit der Zeit, da ist das am schnellsten deutlich zu machen. Das Weltverständnis in den antiken Kulturen war immer im Kreis gedacht. Man hat immer davon gedacht, am Morgen geht die Sonne auf und am Abend geht sie unter, dann kommt der Mond. Es war immer ein Kreislauf. Und übers Jahr geht es um Saat und Ernte, Saat und Ernte, Saat und Ernte. Und so wiederholt sich. Und so sind die Götter auch eingebunden. Die ägyptischen Götter waren in diesen Kreislauf eingebunden. Sie waren Teil dieses Kreislaufs. In der jüdischen Welt wurde ganz anders gedacht. Da wurde vom Alten Testament her geprägt, vom Wort Gottes her geprägt, anders gedacht, nämlich linear. Man hat auch mit Saat und Ernte zu tun, natürlich. Aber man hat von der Erschöpfung angefangen gedacht. Irgendwann war die Schöpfung und dann ist Gott seinen Weg gegangen mit seinem Volk Israel. Und irgendwann ist der Tag des Herrn. Ein Tag des Gerichts oder ein Tag der Verheißung. Am Ende steht Gottes Handeln. Es ist also nicht nur so ein Kreislauf, ewiger Kreislauf, sondern Gott hat den Anfang gesetzt und Gott wird auch das Ende setzen. Er ist mit seinem Volk unterwegs. Eine ganz andere Wahrnehmung der Welt. Ein lineares Zeitverständnis. Ein Zeitverständnis, was von einem Anfang auf ein Ziel zugeht. Da hinein hat Jesus gesprochen. Aber, und das müssen wir uns auch immer wieder deutlich machen, wir haben heute ein ganz anderes Zeitverständnis als die damals. Also nicht, dass wir auch ein lineares Zeitverständnis haben, das haben wir auch. Wir sind auch dadurch geprägt. Aber ich nenne das mal seit Einstein und Heisenberg oder sowas, haben wir eine völlig andere Weltwahrnehmung, wenn man sich damit beschäftigt, noch als vor 100 Jahren, 120 Jahren. Es hat sich grundlegend geändert. Wir nehmen die Welt wahr, immer als etwas Objektives, was nicht unmittelbar mit uns zu tun hat. Ich will das versuchen, mal anhand vom Raum deutlich zu machen, weil es gleich auch noch um den Raum hier gehen soll, Himmel und Erde. Ich will das mal mit einem ganz anderen Beispiel versuchen, was uns das aber vielleicht vor Augen malen kann. Ich weiß nicht, ob du diesen Berg kennst. Wer kennt den? Ayers Rock nennt sich der. War da schon mal jemand? Hey, warst du schon da oben drauf? Nein. Ach, also Ayers Rock nennt er sich tatsächlich oder Uluru in der Sprache der Aborigines in Australien. ein eigenartiges geologisches Phänomen. Mitten in der, im flachen Pampa steht da dieser rote Berg, unter bestimmten Dingen. 350 Meter hoch soll er sein, muss wunderbar sein, auch vom Ausblick. Aber wer da hinfahren will und sagt, da will ich nochmal draufsteigen, zu spät. Denn seit Oktober des letzten Jahres ist dieser Berg für alle gesperrt. Er ist gesperrt nach einigen Gerichtsverfahren, weil die Aborigines gesagt haben, dieser Berg ist für uns ein heiliger Berg. Da begegnen wir unseren Ahnen, glaube ich. Ich weiß nicht genau, welchen Glauben die haben, oder unseren Göttern oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein heiliger Ort. Es ist ein Ort, wo man nicht einfach rumlaufen darf. Und wenn es noch so schön ist und geführte Wanderung gab es bisher da sowieso nur noch, aber da darf man nicht drauf. Das ist ein Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Und weil das dieser Ort ist, ist er gesperrt und dürfen nur, wahrscheinlich nur unter bestimmten Voraussetzungen irgendwelche Leute auf diesen Berg gehen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ob du sagst, was für ein Quatsch. Das ist ein Berg, da ein paar Steine kann man untersuchen, leuchtet rot, weil Kalk, keine Ahnung was. Was für ein Blödsinn. Das ist doch ein Berg für jeder andere auch. Und schade, dass ich da nicht drauf kann, wenn ich irgendwann mal in Australien sein sollte und als Tourist unterwegs bin. Wäre das doch schön gewesen. Kann man so mit umgehen. Und so gehen wir normalerweise mit Orten um. Dass wir sagen, das ist doch ein ganz normaler Ort. Das ist ein Berg, wie Alpen sind ein bisschen höher hier und da. Aber grundsätzlich kann man darauf rumlaufen. Oder man sagt, okay, ich achte den Glauben dieser Aborigines, ich akzeptiere das, dass das für die ein heiliger Ort ist, und so hat man sich ja jetzt auch darauf geeinigt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns nicht vermuten würden, dass das ein Ort ist, wo sich Himmel und Erde begegnen. Also wenn wir dort wären, ich war noch nie da, werde da wahrscheinlich auch nie hinkommen, aber wird man wahrscheinlich da drauf gehen und sagen, aha, hier glauben die das also, aber man hätte jetzt nicht Angst, dass man da irgendwelchen Ahnen begegnet oder sowas. Wir haben eine andere Raumwahrnehmung, eine andere Weltwahrnehmung bekommen. Daran lässt sich sowas sehr schön deutlich machen. Und nun machen wir den Sprung zurück zu Jesus und die Zeit Jesu, und jetzt den habt ihr heute schon mal gesehen. Kommen wir zum Tempel. Der Tempel war für die Juden zu der Zeit ein Ort, wo sich Himmel und Erde treffen. Der Tempel war eben in Jerusalem, war eben nicht nur ein Ort, wo man Gott anbetet oder wo man die Opfer bringt. So wie wir das in einer Kirche tun, wo wir sagen, das ist ein Ort, wo wir uns jetzt hier versammeln, wo wir zusammenkommen, wo wir den Raum und die Zeit und die Ruhe haben, um Gott zu begegnen im Miteinander. Sondern es ist ein Ort, wo Gott schon ist, wo Gott gegenwärtig ist, im Allerheiligtum da, im Allerengsten, aber grundsätzlich. Deswegen war auch Jerusalem bis ins Mittelalter immer der Mittelpunkt der Welt. Also auf Landkarten, die bis ins Mittelalter gemalt wurden, war immer Jerusalem die Mitte der Welt, weil das der Ort war, wo Gott zu finden ist. Also im Tempel begegnen sich Himmel und Erde. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. So hat man das geglaubt, zur Zeit Jesu, in der Kultur, in dem Glauben, in der Religion, in der Jesus groß geworden ist und was ihn auch mitgeprägt hat. Der Tempel ist dieser Ort, wo man Gott begegnen kann. Und nur, wir wissen das, nur einmal im Jahr durfte dann der hohe Priester unter bestimmten Voraussetzungen in das Allerheiligtum gehen, weil dort Gottes Gegenwart unmittelbar war. Das war aber völlig unabhängig davon, ob das irgendeiner geglaubt hat oder nicht, sondern man sagte, das war der Ort, der Tempel. Wie ist Jesus damit umgegangen? Und das wird jetzt, fand ich jedenfalls, als ich das so entdeckt habe, sehr spannend. Was hat Jesus eigentlich dazu gesagt, dass der Tempel dieser Ort ist, wo Gottes Gegenwart ist? Wir kennen ja diese Berichte, diese spannenden Berichte über die Tempelreinigung. In Johannes 2, ab Vers 13 lesen wir davon. Ich will uns das jetzt nicht nochmal vorlesen. Die meisten wird das bekannt sein. Und Jesus so ganz anders nimmt sich da eine Peitsche und treibt die Händler aus und wirft die Tische da um und kommt dort hinein und macht da mächtig Aufruhr. Und dann ist es interessant, wie er das begründet. Zumindest hier im Johannes Evangelium. Da stellten ihn die Vertreter der jüdischen Behörden, also die Priester und wer es da war, zur Rede. Sie fragten, mit was für einem Zeichen kannst du uns beweisen, dass du so etwas tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da sagten die Juden, An diesem Tempel hat man 46 Jahre lang gebaut. Und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Jesus hatte aber mit dem Tempel sein Leib gemeint. Also es geht um dieses Gebäude, der Ort der Gegenwart Gottes. Und Jesus nimmt es als Bild und bezieht es auf sich selber, nämlich auf seinen Tod und seine Auferweckung. Sein Leib ist dieser neue Tempel. Und dann kommt der Vers 22 noch, als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er das gesagt hatte. Sie glaubten der Heiligen Schrift und dem Wort von Jesus. Also erst im Nachhinein haben sie verstanden, was für ein Zündstoff Jesus da eigentlich losgelassen hat. Was er eigentlich da gesagt hat, dass er angesichts dieses wunderbaren, riesigen Tempels und zur Zeit Herodes des Großen war der Tempel so schön wie noch nie. Dort bezieht er das auf sich selber. Er sagt, mein Leib ist dieser Tempel. Und das nicht erst irgendwann mal, sondern jetzt schon. Jetzt, wo ich hier unter euch bin. Ich bin der Tempel. Ich bin nämlich der Ort der Gegenwart Gottes. Und das wird dann nachher zeichenhaft deutlich, als bei Jesu Tod der Vorhang da vor dem Allerheiligsten zerreißt, dass das jetzt so ist. Jesus ist dieser Ort der Gegenwart Gottes geworden. Es ist nicht mehr ein heiliger Ort, der irgendwo steht, ob in Jerusalem oder in Australien oder sonst wo, sondern Jesus selbst. Das bedeutet, dass Jesus als Person dieser Ort ist, wo sich Himmel und Erde begegnen. In Jesus begegnet sich die Welt Gottes, der Himmel, und unsere Welt, in der wir leben, mit allem, um was wir da beten, täglich Brot und Vergebung und das Böse, all das. Das begegnet sich in Jesus. Und ich habe mich überlegt, was bedeutet das eigentlich für unser Beten? Wenn wir uns das bewusst machen, in Jesus kommen Himmel und Erde zusammen. Was bedeutet das für unser Beten, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden? Wie lässt sich das wahrnehmen in dieser Welt, in der wir leben? Die Frage, das Fragezeichen. Ich möchte das an einem Punkt deutlich machen, der mich persönlich immer wieder sehr beschäftigt, aber ich glaube nicht nur mich, sondern wenn es um Klimawandel geht. Fridays for Future, das ist ja eine echte Bewegung geworden im letzten Jahr. Und ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich, wie ich bete, angesichts dieser Situation, mit der wir uns da auseinandersetzen? Nicht nur wir, sondern viele andere. Ich möchte uns ein Zitat bringen, was die Brisanz dieser Geschichte einbringt. Diese junge Dame heißt Luise Neubauer. Die wurde vor einiger Zeit etwas bekannter, dadurch, dass sie sich mit dem Siemens-Chef da getroffen hat und nicht so richtig verstanden hat. Sie ist so das Gesicht. Sie ist zwar selber keine Schülerin mehr, Mitte 20, ist Studentin. Also sie ist ein bisschen das deutsche Gesicht geworden von Fridays for Future. Und die hat vor einem guten Jahr Folgendes mal in einem Blog geschrieben. Ich zitiere das, um dass wir uns da reinfühlen können. Denn es fühlt sich tatsächlich so an, als würden wir in einem Auto sitzen, das auf einen Abgrund zusteuert. Doch anstatt zu bremsen, wird beschleunigt. Wir wurden in dieses Auto gesetzt, ohne dass wir gefragt wurden. Es gibt diesen Abgrund wirklich. Der menschengemachte Klimawandel ist real und wir erleben diese Tage die gravierenden Veränderungen, die er mit sich bringt. Wir sind unfreiwillige Passagiere. Und mit wir meine ich die Generation, die mehr als alle anderen mit den Folgen des Klimawandels leben werden muss. Wie geht es dir, wenn du in der Zeitung liest oder in den Tagesthemen oder sonst wo was liest, wo so eine Grafik kommt, wenn das und das passiert, 2050 und 2100? Das sind so die Zahlen, die oft vorkommen. Wie geht's dir da? Wir sind jetzt hier altersmäßig sehr unterschiedlich, wie ich das so sehe. Das ist schön. Ich fange an zu rechnen. Ich sage 2050, da bin ich knapp noch nicht ganz 90, könnte ich eventuell noch erleben. Aber 2100 ist für mich so weit weg wie Raumschiff Enterprise oder so. Also ist völlig egal eigentlich. Das erlebe ich nicht mehr. Und so gehe ich dann oft auch damit um, dass ich sage, also innerlich, wenn ich diese Prognosen lese und wahrnehme, dass ich sage, ach gut, dass ich das nicht mehr erleben werde. Ich kann jetzt so genießen, ich werde diesen Wohlstand, den wir hier in Deutschland haben, noch relativ gut genießen können und dann, ja, ne, dann schauen wir mal weiter. Und je nach Alter kannst du jetzt ein bisschen kürzer, ein bisschen älter rechnen. Wenn du aber, und das ist der Punkt, wenn du um 2000 geboren bist, ist 2100 vielleicht nicht mehr ganz, aber knapp davor ist Realität für dich. Das kannst du ausrechnen, dass du das noch erleben wirst. Und ich habe mich mit jungen Leuten unterhalten, die Angst haben. Die wirklich Angst haben davor. Die sagen, Mensch, wir leben auf unsere Kosten im Moment. Und wir merken, da kommt so ein müder Kohlekompromiss und so eine müde Energiewende und keiner fängt so richtig was an, weil alle möglichen Interessen ausgeglichen werden müssen. Aber nach uns fragt keiner so richtig. Das ist die Bewegung, die hier sich Bahn bricht bei Fridays for Future. Dass die junge Generation merkt, wir werden das miterleben und wir haben den Eindruck, die Älteren kümmert es nicht so richtig. Die leben auf unsere Kosten, weil sie es nicht mehr erleben werden. Die sind dann weg. Aber wir müssen das ausbaden. Und das, was mich da beschäftigt an dieser Stelle ist, was bedeutet das eigentlich, unser Beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, in so einem Zusammenhang? Hat das eigentlich eine Relevanz? Ist das eigentlich wichtig? Haben wir dazu als Christen was zu sagen? Am letzten Mittwoch war Allianz Gebetsstunde, Treffen und wir waren, eine kleine Delegation war in FEG Ottobrunn. Dort fand dieser Gebetsabend statt. Und das war ein sehr engagiertes Beten. Also eine Stunde lang kam kaum dazwischen, also es wurde da gebetet. Das war richtig beeindruckend, ging richtig zur Sache. Sie haben auch sehr segnend für uns gebetet, haben sich sehr gefreut, dass wir da sind, wussten nichts von uns, aber haben manch Gutes gebetet, wohl von Gott geleitet. Fand ich sehr ergreifend, ermutigend. Aber das Thema Klimawandel war völlig außen vor. Auch wenn es mal vorgekommen ist, es wurde überhaupt nicht aufgegriffen. Oder das Thema Flüchtlinge und Migration oder das, was uns in den Medien im Moment mal mehr, mal weniger beschäftigt, kam nicht vor. Und ich dachte mir, woran liegt das? Liegt das, weil es uns nicht interessiert? Liegt das daran, dass wir keinen Zugang dazu haben? Oder vielleicht fehlen uns einfach die Worte dafür zu beten? Wir wissen gar nicht genau, wie soll man eigentlich für sowas beten? Wie sollen wir denn darum beten? Und dann haben wir immer Angst als deutsche Christen vor allen Dingen, dass das politisch wird. Und wenn es politisch wird, wird es schnell parteipolitisch. Und dann hat man den Eindruck, jetzt wird hier im Gebet die nächste Bundestagswahl vorbereitet. Also das ist immer die Angst, die wir natürlich haben. Aber hier geht es nicht um Politik. Hier geht es um junge Leute. Junge Leute, die eine sehr konkrete Angst haben. Und wo wir als Christen gefragt sind, ob wir ihnen dazu was sagen können. Ob wir sie ermutigen können. Das ist die Frage, die mir in diesem Zusammenhang gekommen ist. Wenn ich das bete, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, was kann ich einem jungen Menschen von heute sagen, der sich mit dieser Frage beschäftigt? Ich will uns ein paar versuchen, zumindest soweit ich das auf die Idee gekommen bin, was wir dazu sagen können. Zum einen, wir beten für die junge Generation, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Also daran, oder wir sind auch mit ihm im Gespräch dann, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Ich glaube, daran dürfen wir nicht und können wir nicht vorbeigehen. Diese Angst, die Zukunftsangst, die da ist, ist real. Aber es ist eine große Hoffnung, wenn man trotzdem weiß, mein Leben ist in Jesus, in Gott geborgen. Dann hat man schon einen anderen Zugang dazu, als wenn man nur auf die Prognosen der Wissenschaftler und sowas angewiesen ist und sich selber wahrnimmt. Also ich glaube, das ist unsere erste und wichtigste, nach wie vor erste und wichtigste Aufgabe, für die junge Generation zu beten und mit ihnen im Gespräch zu sein, dass sie Jesus auch kennenlernen, dass sie diese Hoffnung, diesen Halt in ihm auch erfahren können, trotz aller Ungewissheit, die da kommen mag. Und so ungewisse Zukunft gab es ja immer wieder mal unterschiedlicher Natur. Ich wurde 1962 geboren. Und meine Eltern sagten, das war die Kuba-Krise auf ihrem Höhepunkt. Sie wussten nicht, ob man in diese Welt noch Kinder setzen darf. Bin froh und dankbar, dass sie das trotzdem gewagt haben. Als ich in dem Alter war, war gerade NATO-Doppelbeschluss und all diese Geschichten, wo man auch dachte, die Welt geht im Atomkrieg demnächst unter oder AKWs und so weiter. Es ist immer gut, dass wir einen Halt in Christus haben und trotzdem den Mut haben, Hoffnung zu haben. Und das der Jugend zu sagen, bei allem, was kommt, ihr seid in Christus gehalten. Und wir glauben, und das ist so der nächste spannendere Punkt in dem Zusammenhang, dass für die junge Generation, auch wenn sie das vielleicht selber gar nicht so wahrnehmen können, dass Jesus König ist. dass er nicht nur König ist über meinem kleinen Leben, was ich so hier versuche auf die Reihe zu bekommen, sondern dass er auch über Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, die Völker, die ganze Welt König ist. Wir finden solche Worte in der ganzen Bibel, dass der Herr die Völker und die Regierenden abberuft und so weiter. Wir können darum beten. Wir können mit Mut dafür beten. Ich habe auch angefangen, gegen manche Regierenden zu beten. Zu sagen, Herr, setz sie doch endlich ab. Es ist nicht mehr auszuhalten. Ich glaube, dass man das beten darf. Man muss nicht immer nur so tun, als wenn alles irgendwie gut ist und im Sinne Gottes. Man kann auch sagen, Herr, das geht so gegen das, was von dir gut und richtig wäre. Kann man machen. Muss man vielleicht nicht. Aber wir glauben, dass Jesus König ist. Dass diese ganze Welt nicht nur in der Hand der Regierenden und der Wirtschaft vor allen Dingen dann auch oder Wissenschaft ist, sondern die ganze Welt. Und dann sind wir als letztes auch herausgefordert, mit der jungen Generation zu handeln. Dass wir also dem Auftrag Jesu nachkommen, die Schöpfung zu bewahren und uns den Notleidenden zuzuwenden. Das wird selten im großen Stil gehen. Aber wir sind auch herausgefordert. Unsere Klimabilanz, meine Frau und ich reden immer wieder mal darüber, wie die eigentlich aussieht, ob wir da auf einem guten Weg sind oder nicht. Wenn wir unser Auto anmachen, dann wird es wieder ganz kritisch. Aber wir fliegen natürlich nach Australien, immerhin. Also die eigene Verantwortung wahrzunehmen, aber auch uns den Notleidenden zuzuwenden, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden. Ich weiß nicht, ob das hilfreiche Hinweise sind, wie wir mit denen umgehen können, die diese konkrete Frage haben. Wie wird das in der Zukunft sein? Was werde ich erleben angesichts dessen, was ich tut oder gerade nicht tut? Die Grundfrage ist, wie ändert sich, gehe ich tatsächlich davon aus, dass Jesus Christus der König ist über alle Welt? Kann ich das eigentlich glauben? Oder glaube ich nur, dass Jesus sozusagen für meinen kleinen Lebensbereich zuständig ist? Kann ich das glauben, kann ich das neu entwickeln, dass Jesus der Herr ist über allem? Und wie ändert sich dann mein Beten? Und deswegen möchte ich uns zum Schluss wie immer ermutigen, dass wir mit Hoffnung beten. Mit Hoffnung beten für die junge Generation, mit Hoffnung beten für unsere Welt, die uns Gott anvertraut hat. Dass wir das nicht verlassen und verlieren, dass wir nicht resignieren, aber dass wir gleichzeitig auch die Augen vor der Wirklichkeit dieser Welt nicht verschließen. Jesus hat das auch deutlich gesagt, wie die Regierenden sind. Er hat sich denen nicht angebiedert. Er hat nicht mit den Römern paktiert, um sein Ding durchzukriegen, sondern deutlich gesagt, wie die so ticken. Das dürfen wir auch. Und trotzdem mit Hoffnung beten. Und wie immer können wir beides im Glauben, das heißt im Vertrauen auf Jesus verbinden. Wir können beten und wir können die Welt wahrnehmen, wie sie ist. Und so mit unseren jungen Leuten im Gespräch sein und sie ernst nehmen in ihrer Angst, aber nicht dabei stehen zu bleiben, sondern ihnen Mut zu machen, sich bei Jesus festzumachen. Ich möchte schließen mit diesem Gebet von David, aber es auf uns beziehen, aus 1. Chronik 29, diesem Lobpreis, dass Gott König ist. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Amen.